Ja, schönen guten Morgen alle hier zur ersten Session am Freitagvormittag hier auf der Foskis. Alle, die hier anwesend sind, aber auch alle, die natürlich von außerhalb sich zugeschaltet haben. Ne? Heute Morgen drei spannende Vorträge in der ersten Session, wo es darum geht, Foskis, aber auch andere Foss-Software in der Praxis einzusetzen. Und ich freue mich auf den ersten Beitrag hier von Lars Roskoven und Björn Kilian zum Thema Wind- und Solarpark. Also, besten Dank. Ne? Ich gebe an dich weiter hier.
Guten Morgen. Wir sind Lars und Björn. Wir möchten euch was erzählen, wie wir eben nicht nur Foskis, also Software aus dem GIS-Bereich, freie Open-Source-Software aus dem GIS-Bereich, sondern auch sonst Open-Source-Software einsetzen, um vor allen Dingen das Vertragsmanagement für die Wind- und Solarbranche zu handhaben. Ich gucke mal in die Runde, ein paar bekannte Gesichter aus der Branche kenne ich, aber können trotzdem mal alle, die da so entfernt was mit zu tun haben, kurz die Hand heben. Wer so was mit, oh, es sind doch viel mehr. Wow, okay, alles klar. Aber nicht nur für die Wind-Solar-Branche, auch für jedermann, der irgendwie was mit Liegenschaften macht, Forsten oder kommunale Träger, die Liegenschaften machen, da ist das, was wir euch zeigen wollen, machbar. Und im Anschluss, ich übergebe gleich an Björn, erzähle ich euch noch was, wie wir auch unsere ganz normale Büroorganisation halt mit FOSS abarbeiten. Ich übergebe an Björn.
Nee, das ist grün. Okay, super, vielen Dank. Dank an das Video- und Audio-Team. Das Schöne an der Foskis ist, es werden eigentlich seit Jahren immer wieder neue, innovative Sachen vorgestellt, neue Entwicklungen, sei es Sachen in PostgreSQL, Postgis, die Postnas, wie die, den Norbit, Alkes, Converter und so weiter. Und die Sachen sind total schön, super. Man freut sich auch jedes Mal, dass es so viele neue Sachen gibt. Tatsächlich muss man dann aber auch sagen, was kommt bei dem Anwender an? Und wir wollen heute hier mal aus der Sicht des Anwenders sprechen. Und da ist dann doch schon eine relativ große Diskrepanz da zwischen dem, was eigentlich möglich wäre und was möglich ist. Da stellt sich zuerst die Frage, was macht denn die Wind-Solarbranche mit Geodaten? Es beginnt klassischerweise natürlich erstmal mit der Ermittlung von potenziellen Wind- und Solarparkgebieten. Das heißt, man nimmt sich so ziemlich viel Daten, alles was man so hat, Schutzgebiete, Abstände zu Siedlungsflächen, diverse Ausschlusskriterien, lagert die übereinander und wenn man genug übereinander gelegt hat, bleibt mit ein bisschen Glück noch kleine weiße Flecken übrig. Und mit diesen Flecken arbeitet man dann weiter und dann geht es dann darum, okay, ich gucke mir die an, sind die geeignet, grenze darauf mein Projektgebiet ab und versuche dort dann entweder einen Solarpark oder einzelne Windkraftanlagen zu platzieren. Und dann kommt der spannende Teil, dann geht es darum, für diese Gebiete die Grundstückseigentümer anzusprechen. Und das erfolgt aus dem Grund mit dem Ziel, dass man versucht, mit diesen Eigentümern ins Gespräch zu kommen und sich diese Grundstücke, Flurstücke vertraglich zu sichern, weil nur der, der diesen Zugriff auf die Flurstücke hat, kann später nachher auch den Energiepark bauen. Wie sieht es dann tatsächlich in der Umsetzung aus? Wo bekommt man diese ganzen Daten her? Natürlich stehen WFS, WMS-Dienste in den einzelnen Ländern zur Verfügung. Aber man kann natürlich auch auf Shapefiles, Geopackages zurückgreifen. Teilweise kriegt man die Daten auch nur als Shapefiles von Behörden oder hat selber verschiedene Daten, die man über Jahre gesammelt hat im Haus. Und bei den WFS, WMS-Diensten ist natürlich das Problem, haben wir auch öfter schon angesprochen, gestern auch wieder in der Anwenderkonferenz. Jedes Bundesland hat da irgendwo im Laufe der Jahre seine eigenen Ideen umgesetzt, seine eigenen Vorgehensweisen, diese Daten zur Verfügung zu stellen und auch die Qualität der Daten, auch der Umfang, was man denn in diesen WFS-Diensten bekommt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Bis hin, dass auch die Beschaffung halt teilweise, also vieles ist online verfügbar, ist natürlich auch durch Open Data deutlich einfacher geworden in den letzten Jahren. Noch vor 2 Jahren war es halt auch in vielen Bundesländern nahezu unmöglich oder sehr zeitaufwendig, sich diese Daten zu beschaffen. Da springen natürlich dann andere Dienstleister an die Bresche, die diese Daten halt sammeln, bundesweit. Weil es geht halt darum, ja klar, wenn ich im einen Bundesland bleibe, geht es relativ komfortabel. Irgendwann hat man seine Schiene, wie man an die Daten kommt, wo man die findet. Als Windkraft-Solarprojektierer ist man irgendwann dann doch mal bundesweit unterwegs. Da hat man dann nicht nur das Problem, dass man in den verschiedenen Meridianstreifen sich die Daten beschaffen muss, sondern eben auch mit den verschiedenen Eigenheiten der Bundesländer konfrontiert wird. Da gibt es natürlich dann eben, wie gerade angesprochen, Dienstleister, die dann diese Daten bundesweit sammeln, aufbereiten und komfortabel dann für den Anwender schon unter bestimmten Gesichtspunkten selektiert zur Verfügung stellen und sich halt auch um die Aktualisierung kümmern. Der spannende Teil ist dann natürlich die Beschaffung von den Daten zu den Grundstückseigentümerinnen. Und da auch immer wieder vertreten hier auf der Vosges, immer auch mit neuen Sachen, Norbit mit dem Alkes Importer Tool. Und wir machen das so, dass wir die Daten im Alkes Format bestellen, die Alkes-Daten im NAS-Format bestellen und diese dann eben über diesen Alkes-Konverter in eine PostgreSQL-Datenbank importieren. So, an der Stelle ist dann meist früher schon Schluss gewesen. Man hat dann angefangen, die Sachen in Shapefile zu exportieren oder in Excel-Tabellen und damit weiterzuarbeiten. Man verliert natürlich ganz, ganz viel Potenzial, was so eine Datenbank bietet, sodass wir dann vor gewisser Zeit auch gesagt haben, okay, wir lassen die Daten da drinne, wir arbeiten aber damit weiter, ist irgendwo auch naheliegend. Und das heißt weiterarbeiten, man beginnt natürlich zuerst mit der Validierung der Daten. Also da sind Namen drinne, es sind Adressen drin, es sind in einigen Bundesländern auch diverse Daten, also der Grundbuchblätter drin, unterschiedlich vollständig. Und die sind natürlich super aufbereitet in einer relationalen Datenbank. Und dann kann ich natürlich dort auch anfangen, die Namen zu korrigieren, Adressen zu korrigieren. Gerade bei Eigentümerwechseln hängen die Daten dann teilweise dann bis zum halben Jahr hinterher. Und durch den Kontakt zu den Nachbargrundstücken kriegt man oft auch schon mit, okay, da gibt es einen Eigentümerwechsel und kann sie dann halt direkt in der Datenbank gleich korrigieren. Wenn man dann quasi diese Tabellen verlässt, die dieses Norbit-Tool anlegt, kann man natürlich weitere Tabellen anlegen und diese Daten, also die Eigentümerinnen-Daten, weiter anreichern mit Telefonnummern, mit E-Mail-Adressen, mit Gesprächsnotizen zu den Personen, weil irgendwann geht ein Akquisiteur raus, spricht mit den Leuten, versucht mit ihnen einen Vertrag zu machen und das ist nicht mit einem Gespräch getan, das sind mehrere Gespräche und gerade in größeren Firmen, wo mehrere Mitarbeiter sind, ist dann immer die Frage, ja, was haben wir denn mit der Person schon abgesprochen? Und wenn es dann soweit ist, dass ein Vertrag kommt, kann man natürlich in dieser Datenbank gleich natürlich sein Vertragsmanagement machen, weil man hat alle Daten eigentlich schon da an einem Ort und kann sie so gleich weiter nutzen. Was heißt Vertragsmanagement? Ich will wissen im Endeffekt nachher, mit wem habe ich welchen Vertrag, wann abgeschlossen und jeder Vertrag bedingt dann irgendwann ja auch Pflichten. Das heißt Zahlungen, Fristen, die eingehalten werden müssen, Kündigungsfristen, Fristen, die mit dem Baubeginn zusammenhängen, bis hin, dass ich selber auch auf den Vertrag nochmal zugreifen kann. Und wir haben das auch so gelöst, dass wir diese Dokumente des Vertrages mit in dieser Datenbank ablegen können und direkt von dort auch drauf zugreifen können. Man kann natürlich noch mehr Sachen machen, man kann das ganze Projekt dort drin auch dokumentieren, Aufgaben einzelnen Personen oder auch den Projekten zuordnen. Und man kann natürlich, ist halt eine Datenbank, die eben auch Geodaten kann, weitere Features halt mit dazufügen, also Geodaten. Das heißt auch die Abgrenzung der Projektgebiete, die Standorte der einzelnen Windkraftanlagen, aber auch der Solarflächen können eben dort mit erfasst werden. Und dann später auch mit ausgewertet, visualisiert werden, zum Beispiel in einem WebGIS. In der Praxis oder das, was wir umgesetzt haben, sieht es dann so aus. Wir haben eine zentrale PostgreSQL-Datenbank mit dem PostGIS-Aufsatz. Dort werden als allererstes eben die Alkes-Daten importiert im NAS-Format. Und wir können dann über verschiedene Clients drauf zugreifen. Das ist Wir sind ja auf der Foskes, natürlich Kugis, kann super damit zusammenarbeiten. Darüber kann man natürlich dann die ganze Projektentwicklung machen, also das Parklayout gestalten. Man kann daraus das Kartenlayout machen, bis hin eben zum Seriendruck der Karten über das, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, wie heißt das? Den Atlasdruck, genau. Und eben auch über QGIS aus der PostgreSQL-Datenbank halt Daten auch im DXF-Format über diesen Umweg mit QGIS halt exportieren. Der zweite Weg, der halt selten eingeschlagen wird, ist halt diese gleiche Datenbank mit einem Web-Frontend anzusprechen, also mit einem x-beliebigen Webbrowser. Und diese vorhandenen Tabellendaten weiter anzureichern, eben wie vorhin angesprochen, für die Personenverwaltung, fürs Vertragsmanagement oder die Projektdokumentation. Genau. Das sieht dann in unserer Lösung so aus. Wir haben dann hier, es sind mal ein paar Screenshots der Oberflächen für die Formulare für die Eingabe der Daten. Das sind zum Beispiel ganz rechts die Flurstücke mit den Daten, die man braucht, bis hin eben zu den Verträgen. Aber eben, wir können halt damit auch das Grundbuch wieder nachbauen, weil die Daten sind schon mal drin in der Datenbank. Und das sieht dann so aus, dass wir ganz unten rechts dann zum Beispiel ein Grundbuchauszug haben mit einer Karte, in der ich auch rein und rauszoomen kann und auch sehe, welche Flurstücke hat der Eigentümer noch. Und auch hier sieht jetzt relativ unspektakulär aus in der Oberfläche, aber auch da ist ganz viel Open-Source-Software im Hintergrund dabei. Das geht hin halt allein vom Server her, der dann mit Apache PHP funktioniert, bis hin auch zu JavaScript-Tools, die alle Open-Source sind, wie zum Beispiel Leaflet für die Kartendarstellung, QGIS Server, als auch JavaScript-Bibliotheken wie Datatable, FPDF, die eben alle hier auch Anwendung finden. Ohne diese Open-Source-Sachen wären so eine Sachen halt in einem vernünftigen Kostenrahmen und Zeitrahmen eigentlich nicht umsetzbar. Und der Vorteil von dieser Struktur, die wir so nutzen, ist halt, dass man alle Daten zentral auf einer Geodatenbank hat. Man hat keine Redundanzen, sprich irgendwelche mehrfach ausgefüllten Excel-Tabellen auf einzelnen Laptops, auf Servern. Und der ganz große Vorteil ist, alle Mitarbeitenden in einem Unternehmen arbeiten auf dem gleichen Datensatz, haben halt auch immer die aktuellen Daten. Da kommt halt auch nicht die Frage, ja, ist es jetzt der letzte Stand der Excel-Tabelle oder hast du noch eine eigene irgendwo? Und das Problem bei der Arbeit mit Excel-Tabellen ist natürlich auch immer, man erstellt eine Tabelle mit einem bestimmten Ziel und irgendwann ändert sich dieses Ziel und dann fängt man halt an, von einer Excel-Tabelle in die nächste zu kopieren und sich eine neue Zusammenstellung zusammenzubauen. Das geht natürlich mit SQL in der Datenbank wesentlich schneller, komfortabler und auch reproduzierbarer. Ein weiterer Vorteil ist, wie vorhin schon angesprochen, mit einer zentralen Datenbank kann ich natürlich Kartenverträge direkt aus dem System heraus im Seriendruck erstellen. Und die Daten können so auch viel einfacher in ein vorhandenes Backup-System integriert werden. Ich muss halt nicht gucken, sind jetzt alle Daten von allen privaten, also Einzelplatzrechnern auch auf dem Server synchronisiert. Und man hat halt durch diese zentrale Ablage auch den Vorteil, mit einem Rollenrechte-System zum einen den Zugriff auf die Daten zu reglementieren. Nicht alle Mitarbeitenden sollen sehen, wem gehören welche Flurstücke oder welche Zahlungen sind dort erfolgt. Es sind halt ja auch wirklich Daten, die in den einzelnen Abteilungen nur gebraucht werden. Und auch wenn Eigentümer, also Grundstückseigentümerinnen sagen, okay, was habt ihr denn für Daten von mir gespeichert, hat man so die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind die Daten, die haben wir von euch und können eben auch auf Wunsch komplett gelöscht werden. Und dann liegt nicht irgendwo noch eine Kopie von einer Kopie auf dem Server, einer Excel-Tabelle, wo die Daten auch nochmal gespeichert sind. Und dann würde ich mal an der Stelle an Lars übergeben und er erzählt mal, was noch dann anschließend hintendran mit FOSS möglich ist für die allgemeine Büroorganisation.
Wir sind ja ein kleines Büro und wir haben uns gedacht, wir versuchen mal alles irgendwie auf Open Source zu machen, sind so ein bisschen Überzeugungstäter, kann man vielleicht sagen. Es fängt ganz einfach an, dass Betriebssystem natürlich Linux ist. Das muss ich vielleicht sagen, weil ich jahrzehntelang mit Windows gearbeitet habe. auch QGIS in Windows verwendet hatte, den Norbit Importer Windows verwendet hatte. Und die Umstellung gelang mir mit diesem Linux Mint Debian Edition am besten zu Linux umzusteigen. Auf unserem Büroserver haben wir Proxmox und Docker installiert. Das ist ganz praktisch, weil wir da einfach ja schnell ein paar Postgres-Datenbanken auch für unsere Kunden zur Verfügung stellen können. Das hat man schon gesagt, dass wir natürlich mit QGIS, PostgreSQL und Postgres arbeiten. Und das ist ein System für unsere Dokumentenablage- und Managementsystem. Das ist Paperless NGX. Das haben wir auch selbst gehostet. Das finden wir ein außerordentlich nützliches Tool. Das muss man sich vorstellen wie einen großen Eimer, wo alle Dokumente reinkommen. Also die erwähnten Nutzungsverträge, die können auch gescannt sein, weil jedes Dokument, was man in Paperless hochlädt, wird erstmal durch ein OCR durchlaufen, wird also der Text erkannt. Man kann unsere Angebote, die wir rausreichen, Angebote, die wir bekommen, Rechnungen, die wir stellen, packen wir alles da rein. Und dann gibt man im Allgemeinen an, wer ist der Korrespondent, also von wem kommt ein Dokument an, wen ging ein Dokument, welche Art von Dokument ist es und ganz viele Tags kann man noch hinzupacken. Das sieht dann so, bisher sieht ihr jetzt die bunten Tags, das sind halt immer dieselben, wir haben jetzt, glaube ich, also jede Farbe ist ein einziger Tag. Und das Interessante ist, je mehr Dokumente wir hochladen, je mehr ähnliche Dokumente wir hochladen, desto eher wird automatisch von dem Paperless erkannt, wie die Tags lauten, wer der Korrespondent ist. Das ist ein außerordentlich nützliches System. Außerdem kann man es mit E-Mail verknüpfen, dass also bestimmte E-Mails, die reinkommen, gerade unsere Rechnungen, die reinkommen, gehen da rein und werden automatisch erkannt. Und man findet vor allen Dingen viele Dokumente sehr schnell wieder und muss nicht nach Ordnerstruktur suchen. KIMAI ist auch selbst gehostet, damit machen wir unsere Arbeitszeiterfassung und Stundenabrechnung, können dann sehr schnell für die Kunden die Rechnung schreiben. Als internen Messenger nutzen wir halt Matrix, der wird ja hier auch auf der Konferenz genutzt. Den Vorteil, den wir da sehen, ist, dass er natürlich auch sicher ist und dass wir ihn auf mehreren Endgeräten laufen lassen können. Also es ist nicht an ein Gerät gebunden, wie zum Beispiel Threema oder Signal, sondern wir können ihn eben auch auf mehreren Endgeräten laufen lassen. Warum wir auch zu Matrix gekommen sind, vielleicht einige kennen vielleicht MacCookit, das ist auch ein Datenschutzvorreiter aus Baden-Württemberg. Der hat mal so eine Messenger-Matrix aufgestellt nach dem Ampelsystem und ganz unten in der Zeile sieht man halt grün, gelb und rot. Und das fünfte von links ist halt Matrix und das hat ganz unten in grün und darum haben wir das auch mitgewählt. Für unsere Videophonie, also Videokonferenz mit unseren Kunden oder so, nehmen wir halt Big Blue Button. Für den Fernzugriff, wenn wir bei den Kunden auf die Laptops mal zugreifen und auf die Rechner zugreifen wollen, nutzen wir Rustdesk, wo wir auch den Server selber gehostet haben. Wenn wir natürlich Daten doch mal austauschen müssen mit unseren Kunden, haben wir auch eine selbst gehostete Nextcloud. Also man kann ja da sehr schön auch ein Ablaufdatum geben, man kann Rechte geben, man kann Passwort vorgeben. Die Kunden können selber was hochladen. Das ist eine ganz praktische Sache, besser als E-Mails mit vielen großen Anhängen hin und her zu schicken. Und was jetzt vielleicht trivial klingt, so Thunderbird als Client, ja klar, für E-Mail-Kontakte und Kalender, aber die zweite Reihe, also auch da selbst gehosteter Radical und Nextcloud-Server. Das Schöne ist halt, wir können mehrere Kalender, mehrere Kontaktbücher auch anlegen, können die in Thunderbird einbauen. Und es gibt ja teilweise auch Unternehmen, die dann Drittanbieter beauftragen, bestimmte Eigentümer dann draußen im Feld anzusprechen. Denen kann man ein eigenes Kontaktbuch geben, dass die dann damit arbeiten können. Ja, als Office-Programm LibreOffice, ist, denke ich, bekannt. Und als letztes, für unsere mobilen Endgeräte nutzen wir halt GrapheneOS. Das ist aus unserer Sicht der Goldstandard hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit. Ich denke, wir konnten zeigen, dass wir eigentlich voll auf der Open-Source-Schiene drauf sind. Und vielleicht kommen ja ein paar Fragen. Danke.
Ja, danke für den super spannenden Vortrag. Es gibt auch ein paar Fragen bereits. Ich hatte das zu Beginn vergessen, auch die Teilnehmenden hier im Saal am besten über den QR-Code aber ich glaube, die meisten haben das die Tage schon geübt hier, dass wir eben die Fragen dann über das Venueless-System hier reinbekommen und dann eben darauf zugreifen können. Okay, eine Frage. Planen Sie 3D-Visualisierungen zukünftig umzusetzen oder sehen Sie keine Bedeutung für Ihre Arbeit? Als Frage.
Lässt sich relativ einfach beantworten. Wir haben damit rumexperimentiert. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig und wir haben bisher noch keinen direkten Vorteil da drin gefunden. Also, es ging halt wirklich so um Sichtbarkeiten, wenn man eine Windkraftanlage irgendwo in der Landschaft stellt, wie weit ist sie denn noch sichtbar? Es ist extrem aufwendig und allein die Datenbeschaffung dafür halt auch und das Aufbereiten. Und da gibt es halt eben auch proprietäre Software, die da eigentlich als Platzhirsch auf dem Markt ist, die das aus meiner Sicht auch besser kann, muss man ehrlich sagen.
Okay. Eine zweite sehr hochgevotete Frage. Wo kommt QGIS für Sie an die Grenzen? Oder werden alle Anforderungen erfüllt? Gibt es da noch Nachholbedarf?
QGIS ist sehr ausgereift, muss man sagen. Wir haben teilweise Plugins nachprogrammieren lassen für uns. Sind jetzt auch dabei, selber dann demnächst auch welche noch zu programmieren. Das sind aber ganz sehr, sehr, sehr spezielle Sachen, die halt wirklich nur für die Energiewirtschaft interessant sind. Ansonsten kann man an QGIS nicht genug rummeckern. Also es ist ein super Programm, alles drin, alles dran, was man braucht.
Okay. Weitere Frage. Wie könnte man den Aufbau einer solchen GDI in der Branche der erneuerbaren Energien am besten angehen, ohne viel Hintergrundwissen?
Das ist ohne viel Hintergrundwissen. Naja, als Firma würde ich sagen, man sucht sich einen Dienstleister, der einen dort unterstützt. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir halt anbieten. Wir verkaufen keine Software, wir unterstützen Firmen genau bei diesem Schritt. Das ist genau unsere Aufgabe.
Ja, ich denke, das ist auch beantwortet. Vielleicht eine Frage von mir. Ich meine, die Schiene PostGIS und QGIS, das ist, glaube ich, allen hier bekannt und, glaube ich, der Weg relativ gut beschrieben. Die Frage, was nutzt ihr sozusagen, um dann den Web-Client für alle anderen Dokumente? Ihr habt ein paar Screenshots gezeigt. Wie werden die erstellt?
Also wie man selber zu den Dokumenten kommt, zum Beispiel, es ist möglich, über die Web-Oberfläche Verträge generieren zu lassen. Da nutzen wir im Hintergrund eine JavaScript-Bibliothek, die heißt FPDF. Da gibt es auch wenig Alternativen zu. Mhm. Beziehungsweise wir haben halt auch selber Sachen geschrieben. Also diesen Vertrag, der wird als erstes erstmal in der HTML-Seite angezeigt und kann dann exportiert werden, zum Beispiel direkt als PDF oder halt auch in LibreOffice exportiert werden, um dann nochmal nachbearbeitet zu werden. Also auch das geht, da hat man halt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Denke ich, das ist damit okay beantwortet, oder?
Jetzt haben wir noch, ja. Jetzt haben wir. Ja, gibt es hier aus dem Saal vielleicht noch Fragen von Einzelnen?
Thomas Bauer für Good Geo Solutions. Ich hätte mir ja noch eine kleine technische Frage. Sie hatten vorhin die ganze Zeit von einer zentralen Datenbank gesprochen. Aber ist es tatsächlich so, dass Sie dann alle Daten in eine Datenbank reinbringen oder machen Sie pro Projekt oder besser gesagt vielleicht ein Windpark eine Datenbank, wo Sie die Daten reinnehmen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, da habe ich vorhin schon ein bisschen drauf angespielt. Wir haben ja mehrere Meridianstreifen in Deutschland. Und unser Ziel war tatsächlich, alle Projekte eines Unternehmens in eine Datenbank zu packen und auch in einer Karte zu visualisieren. Und das geht. Und der Hintergrund ist halt, ja, man wählt am Anfang ein Projekt aus und sieht, wo liegt es in Europa idealerweise und kann da dann direkt hinspringen und sich aus der Datenbank dann diese Daten, die man dafür braucht, selektieren, welche Flurstücke, welche Eigentümer dort sind. Und es macht halt keinen Sinn, sie auf mehrere Datenbanken zu verteilen, weil dann geht das Chaos wieder los, weil Es gibt natürlich auch Überlappung zwischen Projektgebieten und dann hat man die Daten in der einen und in der anderen Datenbank und es macht es auch vom Handling sehr kompliziert. Also idealerweise setzt sich der Mitarbeitende des Unternehmens dann ran und öffnet eigentlich diese Oberfläche und arbeitet eigentlich nur noch da drin, ohne sich Gedanken zu machen, ja, welches Projekt bearbeite ich denn heute?
Wenn ich kurz ergänzen kann, wir haben natürlich mehrere Schemata, also mehrere Schemas in der Datenbank angelegt. Eins für die ALKES-Daten, für die, das nennen wir auch die ALKES-Wahrheit, da kommen nur die ALKES-Daten, die offiziellen ALKES-Daten rein, die Umwandlung, das Anreichern, das Verbessern der Daten, das Validieren, das machen wir auf einem anderen Schema. Dann gibt es noch ein Schema, wo die ganzen einzelnen Projektdateien auch noch liegen können, die QGIS-Projektdateien, ein Schema, wo die Geodaten liegen können, aber letztlich ist alles eine zentrale Datenbank, sodass man im Idealfall von ganz Deutschland ein QGIS-Projekt machen kann und ganz Deutschland all seine Projekte sehen kann, wenn man das möchte und dann einfach nur sagt, was ist gerade das aktive Projekt, in dem ich jetzt gerade arbeiten möchte. So wird das groß im Grunde genommen gelöst. Okay.
Ja, vielen Dank.